Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
Mein Name ist Dan Briest. Ich verantworte das Wikifolio Healthcare Demografie. Das besteht jetzt schon seit über 12 Jahren. Ich freue mich, dass wir zusammen jetzt dieses Interview und den Blog abhalten können.
Hallo Arne, Andi Groß hier vom Börsenradio. Ja, du investierst mit dem Wikifolio Healthcare Demografie hauptsächlich in Aktien, die von dem demografischen Wandel im Bereich Medizintechnik profitieren. Seit 2013 am Start die durchschnittliche Performance. Jetzt 18%. Ich habe jetzt deswegen diese dramaturgische Pause gemacht, weil im letzten Interview, da waren es noch 17% gewesen. Also die Performance ist sensationell und sie steigt auch weiter. Lass uns mal ein kleines Update machen. Weihnachten steht vor der Tür und damit dann der Fokus auf gutem und vor allen Dingen sicherlich auch reichlich Essen. Danach kommt dann das neue Jahr mit den guten Vorsätzen. Merkt man sowas eigentlich auch dann an den Positionen des Portfolios, dass sich Menschen versuchen dann zumindest bewusst zu ernähren, gesund zu ernähren und auch auf die Gesundheit zu achten?
Ich denke, das hat kaum Einflüsse direkt jetzt auf die MedTech, weil es ja doch längerfristig ist. Ich glaube, das ist eher die Fitnessindustrie, die dann halt reflektiert, dass man halt sich ein Abo holt im Fitnessstudio oder vielleicht einen Online-Trainer über eine App. Aber ich denke, so kurzfristig denkt, glaube ich, MedTech eher weniger. Aber ich denke, wir können uns erinnern, dass natürlich mit dem reichlichen Essen, und das sind ja die Verbindungen, die dann kommen, dass man sagt, okay, man will fitter werden, dann natürlich man nachdenkt über Abnehmen, kommt dann im Prinzip Novo und Eli Lilly in Frage. Und man hat dann den nächsten Block, der jetzt adressiert wird an Krankheiten. Das ist halt diese Non-Alcoholic Liver, NASH oder MESH auch im Fachjargon, wo dann auch die Firmen mittlerweile daran forschen, um im Prinzip diese Verhärtung der Leber, die primär durch zu fettes Essen resultiert oder aus Alkohol auch kommen kann, hier halt zu beheben. Und da ist hervorragend Mardi Gras positioniert, ist die einzige Firma, die derzeit eine Zulassung hat. Und da würde ich auch empfehlen, sich den Ticker anzugucken und die Entwicklung von dem Wert, weil man sieht, dass es extrem natürlich Marketingkosten erfordert, solche Produkte auf den Markt zu bringen und erfolgreich zu platzieren. Aber der Vorteil von Mardi Gras ist tatsächlich, im Moment ein Vorreiter sind und damit den Markt natürlich extrem penetrieren können.
Ich hatte die Tage ein Interview mit einem Portfolio-Manager und der hat dann so gesagt, naja, wir reden ja eigentlich immer so von den glorreichen 7, aber eigentlich sind es 8. Dann habe ich gesagt, ja, zähl doch mal auf, also die bekannten 7. Und dann hat er gesagt, und vor allen Dingen auch Eli Lilly. Kann man da auch aus deiner Sicht zu Recht von den glorreichen 8 dann sprechen?
Na, ich denke schon, dass Eli Lilly ja mittlerweile eigentlich durch dieses hervorragende Portfolio, primär auch durch diese Abnehmmedikament, extrem im Spotlight ist. Und auch im Prinzip viel im Portfolio hat, zum Beispiel auch im Bereich MASH sind sie in der späten Studienphase, sodass sie im Prinzip dann noch ein Komplettportfolio haben, was sehr modern ist, ja? Also wo die Patentlaufzeiten noch lang sind und dadurch weniger auf Zukäufe angewiesen sind als andere Unternehmen, die jetzt ein altes Patentportfolio haben. Und das ist, denke ich mal, der Hauptgrund. Plus man sieht im Prinzip, das war jetzt auch politisch zwischen Demokraten und Republikanern diskutiert, dass man sich schon überlegte von der demokratischen Seite, eine Deckelung der Preise einzuführen. Und die ist natürlich jetzt mit dem neuen Gesundheitsminister etwas weg. Plus, es wird ja im Prinzip andiskutiert, dass natürlich im weitesten Sinne Diabetes und auch Obesity eine volkswirtschaftliche Herausforderung ist, sodass man sich vorstellen könnte, dass man halt Einheitspreise macht und damit im Prinzip auch über Medicare, also das ist die öffentliche Versicherung, noch eine breitere Masse erreicht, die dann im Prinzip abnehmen könnte und damit im Prinzip volkswirtschaftlich den Schaden durch die Übergewichtigkeit reduzieren könnte. Das ist, denke ich mal, noch immer ein Riesendriver für beide, Novo und Eli Lilly, in der Zukunft. Und das Gleiche wird auch gerade in England diskutiert. Also Großbritannien hat einen ähnlichen Ansatz. Und ich teile den, weil ich glaube, warum machen wir Impfungen? Wir haben ja auch uns geimpft, um halt einen volkswirtschaftlichen Schaden abzuwenden. Und wenn wir das anwenden auf Obesity, dann ist das genau die gleiche Sache. Und das würde natürlich dann eine riesen Abnahmemenge für diese beiden, also dominierenden Firmen, Novo und Eli Lilly bedeuten.
Robert F. Kennedy Jr., einen erklärten Impfgegner als Gesundheitsminister zu machen, das ist auch irgendwie, ich mache den Bock zum Gärtner.
Ja, ich glaube, das findet die Branche gerade raus. Also man weiß es halt nicht, weil es ja auch viele Sachen sehr emotional sind. Und dahingehend muss man auch sagen, dass die Pharmaindustrie ja viel Lobbying betreibt natürlich und sich das ja neu ausrichten muss. Also man muss ja quasi sich neu orientieren, was im Prinzip der Mainstream dort sein wird. Wird es mehr in Richtung Telemedizin und ambulante Versorgung gehen, um halt die Krankenhäuser, diese verweildauernden Krankenhäusern weiter zu reduzieren? Also Amerika hat ja schon diese Struktur des ins Ambulante entlassen seit Jahrzehnten. Das, denke ich mal, muss man sehen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es zu großen Verwerfungen kommt jetzt.
Ja, aber gerade das Thema Ambulantisierung ist ja ein Stichwort, was man auch in Deutschland, in Europa immer mehr hört, gerade vor dem Hintergrund, dass die Strukturen in Deutschland über 100 Jahre alt sind und die Patienten zu lange, zu häufig stationär aufgenommen werden und dann Wahnsinnskosten verursachen und die Ärzte dann auch belasten, das Pflegepersonal belastet. Und da gibt es in Europa Länder, die ganz andere Ansätze haben. Also da werden Dänemark und Schweden genannt. Und da geht es dann sogar so weit, dass man sagt, ja, in 5 Jahren wird es da gar keine Krankenhäuser mehr geben. Da gibt es die Facharztzentren, da wird kurz was gerichtet und dann gehst du nach Hause und wirst dann eben mit der Telemedizin überwacht. Und wenn es dann irgendwo zwickt und zwackt, dann steht der Notarzt vor der Tür schneller, als du Arne Briest sagen kannst.
Ich denke, man muss es beobachten, ja, also wie halt diese Adaption der Telemedizin stattfindet. Also man sieht halt ja in den USA, dass Teladoc und andere Unternehmen halt die Nähe zu diesem, durch Callcenter zu den Patienten suchen. Es gibt einzelne Programme, Obesity, Diabetes etc., um Compliance zu erhöhen oder halt quasi Reha-ähnliche Maßnahmen über Telemedizin zu machen. Aber wenn man mit den ärztlichen Freunden spricht, ist es halt doch, kommt, stellt es eine gewisse Schwierigkeit dar, dass halt dieser educated Patient in die Praxis kommt und damit halt eine ganz andere Gesprächsproblematik quasi während der Behandlung stattfindet. Plus, dass die Generation sicherlich erst reinwachsen muss in diese telemedizinische Betreuung und das halt adaptieren muss. Ich glaube, das dauert, aber wird angenommen werden. Also es muss angenommen werden, weil ja gar nicht mehr die Ärzte da sind. Also wir werden ja keine Hausärzte mehr haben und wir müssen automatisieren diese ganze Papierarbeit und damit mehr ins Ambulante geben, um die Krankenhäuser. Und ich glaube, wir werden halt mehr und mehr zentralisierte Krankenhäuser haben, um halt einen höheren Durchsatz zu bekommen. Ähnlich wie es jetzt in Dänemark oder Schweden ist, dass man halt zentralisierte Häuser hat, Schwerpunktkliniken, wo halt ein hohes Volumen da ist. Von OPs, nehmen wir jetzt Hüfte oder Wirbelsäule oder jeden anderen Eingriff, der halt durchgeführt wird, dann ist es natürlich ja viel sicherer auch für den Patienten, dort behandelt zu werden. Aber, wie du ja richtig sagst, müssen wir dann eine ambulante Versorgung haben, die halt bei bestimmten, wenn es Nähte ziehen ist, die dann halt versorgen kann. Ne?
Das führt eigentlich zum nächsten Stichwort. Werden wir in Zukunft tatsächlich noch Ärzte brauchen? Also ist mal wirklich ganz verrückt gedacht. Entwicklung der Rechnerleistung, KI, Robotik und so weiter. Da kann es doch sein, also dass viele Operationen, Eingriffe dann tatsächlich von Robotern gemacht werden. Ist das arge Zukunftsmusik oder gibt es sowas vielleicht schon?
Ich denke, die Bemühungen sind ja da. Also wir haben ja eine hohe Anzahl von Robotern, nehmen wir jetzt Intuitive Surgical und auch, wir haben extrem viele Startups auf dem Gebiet der Robotik-Eingriffe. Im Moment vom Labeling her sind das ja Roboter zur Guided Surgery. Also die können natürlich die Röntgenbilder, MRTs nehmen, bestimmte räumliche Darstellungen viel besser machen als ein sehr gut trainierter Arzt, haben noch begrenzte Taktilität. Also viele arbeiten halt auf Knochen, also für Wirbelsäule, Brain Surgery, wo man klare Landmarks hat. Aber wir sehen jetzt eben auch Geräte, wo halt mehr Haptik gefordert ist, die im Weichteilgewebe arbeiten. Also sprich, um Biopsien zu machen, um Ablationen von Tumoren zu machen, wo man ja doch eine andere Taktilität hat. Also der Knochen ist ja hart, aber so ein Weichgewebe kannst du ja, merkst du ja auch selbst, wenn du dir aus dem Finger drückst, mit dem Finger auf die Hand drückst, das weicht ja aus. Aber wenn jetzt was Härteres, also ein Tumor darunter ist, dann hat der eine gewisse Verformung des Gesamtgewebes und kann dann über Landmarks auch optisch verfolgt werden. Ich denke, das kommt auf jeden Fall. Aber es ist ein bisschen wie autonom fahren. Zurück zu deiner Frage. Also wir haben ja immer nur bestimmte Zeiten, die wir autonom fahren können. Also bei uns ist im Moment im Auto, glaube ich, 1,5 Minuten oder 3 Minuten. Da muss man wieder am Lenkrad rudeln. Ich glaube nicht, dass halt diese Verantwortungsübergabe über diesen Guide hinaus möglich ist. Also ich denke, du brauchst diesen Arzt noch. Aber die Frage ist, wie viel Zeit kann der Arzt halt sparen durch automatisierte Einlesen von Röntgenbildern etc., um im Prinzip dann entspannter, auch körperlich entspannter halt mehr OPs standardisiert durchzuführen. Und das führt genau zu dem ersten Punkt, weil natürlich auch diese Roboter sich amortisieren müssen. In den Kliniken brauchen wir dann halt diese Schwerpunktkliniken und mehr ambulante Versorgung, weil die Roboter rechnen sich natürlich nur dann, wenn da ganz viel operiert wird, ja, also und damit auch eine hohe Expertise existiert. Also leider ein Wert, den ich immer wieder gut finde, neben Intuitive Surgical kennt natürlich jeder, ist Prospect Biorobotics. Das ist ein Roboter, der tatsächlich sich nur auf Prostata-Resektionen fokussiert. Also das ist ein sehr schöner Wert, wo man auch sieht, wenn man Fokus hat, Weichteilgewebe, viele OPs, dass sich dann halt wirklich da auch der Arzt sehr gut unterstützen lässt. Und die fahren auch gerade eine Studie, Surgical Removal gegen Roboter. Und da ist genau der Punkt, wo du sagst, wenn man das natürlich zeigen kann, dass der Roboter besser ist als der Surgeon, dann hat man eigentlich einen Durchbruch und würde den Autopiloten quasi haben. Ja.
Was war denn jetzt deine aktuellen Trades? Hast du ein bisschen was umgeschichtet im Wiki?
Ich habe Madrigal reingenommen, auch kurz mal rausgenommen. Ich habe Unternehmen reingenommen, die kleiner sind, weil ich damit rechne, kleiner, also nur 1 Milliarde Umsatz haben, weil ich damit davon ausgehe, dass auch sich diese Merge and Acquisition Zeit wieder erhöht. Also ich hatte Artivion reingenommen, hatte Lemaitre, die sind auch beide im vaskulären Bereich, aber sind um die 1 Milliarde groß. so dass man davon ausgehen kann, dass die eigentlich, wenn jetzt diese Merger and Acquisition Zeit wieder durch sinkende Zinsen oder stabilere Zinsen einhergeht, dass die dann im Prinzip Kandidaten sind, auch akquiriert zu werden.
Dankeschön fürs Update. Wir sprechen uns dann wieder im neuen Jahr. Mach's gut.
Ja, ich danke dir. Gute Weihnachtszeit. Ja.
Tschüss. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.